NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit diesen Themen. Ein Jahr Pegida-Bewegung. Bundesinnenminister spricht von rechtsradikalen Rattenfängern. Neuer Generalbundesanwalt in Karlsruhe, Peter Frank, leitet Ermittlungen wegen des Attentats auf die Kölner OB-Kandidatin Reker ein, die die Wahl am Sonntag gewonnen hat. Und Sommermärchen gekauft. Die Staatsanwaltschaft prüft einen Anfangsverdacht wegen Untreue, Betrugs und Korruption bei der Vergabe der WM 2006. Am Mikrofon ist Bernd Musch-Borowska. Die Pegida-Bewegung in Sachsen wird in Regierungskreisen in Berlin immer kritischer gesehen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière bezeichnete die sogenannten patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes als Rattenfänger und harte Rechtsextremisten. Justizminister Heiko Maas kündigte ein hartes Durchgreifen gegen Straftaten an. Der Rechtsstaat werde vor Bedrohung und Verhetzung nicht zurückweichen, sagte Maas. Vor einem Jahr trat das Sammelbecken von unzufriedenen Bürgern und Demokratiefeinden aller Art erstmals in Erscheinung. Dietmar Riemer berichtet.
Der Bundesinnenminister ändert jetzt hörbar die Tonlage, wenn es um Pegida geht. Die Geschichte von den besorgten Bürgern, denen man zuhören müsse, die Politik mit ihren Sorgen ernst nehmen müsse, ist erstmal auserzählt. Thomas de Maizière, CDU, ganz unmissverständlich, schnörkellos ist dieser Meinung.
Inzwischen ist völlig eindeutig, diejenigen, die das organisieren, sind harte Rechtsextremisten. Sie bezeichnen Asylbewerber pauschal als Verbrecher, alle Politiker als Hochverräter. Das ist fernab jedes demokratischen Konsenses. Und jeder, der da hingeht, weil er irgendwie Sorgen zum Ausdruck bringt, muss wissen, dass er Rattenfängern hinterherläuft.
De Maizière gestern Abend im Bericht aus Berlin in der ARD. Für Mitläufer im wahrsten Sinne des Wortes hat der Minister jedoch diese Empfehlung.
Bleiben Sie weg von denen, die diesen Hass, dieses Gift in unser Land spritzen.
Die Giftspritzer und ihr politisches Milieu wecken mittlerweile auch das Interesse der Sicherheitsbehörden. Man beobachtet die Szene, sagt der Sprecher des Innenministers Dimroth heute in Berlin. Beobachtung von Pegida und Co., was heißt das eigentlich konkret?
Beobachten meint, sich sehr aufmerksam zu betrachten, was dort geschieht. Und das geschieht nicht erst seit vergangenem Montag, sondern das geschieht schon seit geraumer Zeit.
Ein bisschen vage, vielleicht doch, wenn man bedenkt, wie der Minister die Sache einschätzt. In der Großen Koalition ist man sich einig. Kein Gesprächspartner, die Pegida. Für die Generalsekretärin der SPD, Fahimi, ist die Sache ganz klar.
Pegida ist das hässliche Gesicht Deutschlands.
Das hässliche Gesicht Deutschlands, in das der SPD-Vorsitzende Gabriel in diesen Tagen wohl auch nicht mehr schauen will. Man erinnert sich an seinen Besuch dort im Februar dieses Jahres. Aber da waren es ja noch besorgte Bürger. Wer die besorgten Bürger heute besucht, muss Folgendes wissen.
Dann geht man mit neuen Nazis und dann geht man mit denen, die Stimmung schüren gegen Ausländer, gegen Flüchtlinge, aber die auch Stimmung schüren gegen die Demokratie und gegen Demokratinnen und Demokraten. Und genau das ist es. Es ist der Versuch, die Demokratie abzuschaffen.
Analysiert die Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion Katrin Göring-Eckardt. Unterdessen ging auch heute die Diskussion in der Union über den richtigen Weg in der Flüchtlingspolitik weiter. Volker Kauder, der Unionsfraktionsvorsitzende, machte sich im ZDF für die Kanzlerin gerade und sagt:
Ich halte die Position von Angela Merkel für richtig.
Und keine Obergrenzen für Asylsuchende und die Landesgrenzen, nun, die bleiben offen. Der innenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, der CSU-Abgeordnete Mayer, wies im Übrigen Presseberichte zurück, wonach die Innenexperten der Fraktion einen Gesetzentwurf vorbereiteten, um die Bundeskanzlerin zu zwingen, ihre Flüchtlingspolitik zu ändern. Mayer sagte der Nachrichtenagentur Reuters, er hoffe jedoch, dass Merkel bis zur nächsten Sitzung der Fraktion ihre Position der offenen Staatsgrenzen überdenke.
Dietmar Riemer berichtete. In Dresden gehen die Pegida-Anhänger heute Abend wieder auf die Straße und trotz oder gerade wegen der zunehmenden Kritik in der Öffentlichkeit werden wieder tausende Menschen erwartet. Aber es gibt auch Gegendemonstrationen, die bereits begonnen haben. Angela Tesch in Dresden, wie groß ist denn der Protest gegen Pegida?
Noch hören wir von den Orten, wo die Gegendemonstrationen gestartet sind, dass es einige hundert bis einige tausend sind. An der TU Dresden sollen es 3000 sein, an anderen Stellen einige hundert. Das werden sicherlich noch mehr werden, denn Dresden ist diesmal offenbar gewillt, wirklich Gesicht zu zeigen. Es gibt unter der Überschrift Herz statt Hetze, haben sich alle kleinen Initiativen irgendwie vereinigt und gefunden. Es gibt Unterstützung zum Beispiel aus der Landespolitik. Zwei SPD-Landesminister laufen mit, auch die grüne Bundesvorsitzende Simone Peter ist mit in einem dieser Gegendemonstrationszüge. Aber noch wissen wir nicht, wie stark das ist und ob möglicherweise diesmal mehr Gegendemonstranten auf der Straße sind als Pegidisten.
Ja, auch der sogenannte Abendspaziergang der Pegida-Anhänger beginnt bald. Kann man schon einschätzen, wie groß der Rückhalt der Bewegung heute Abend ist?
Das kann man noch nicht seriös einschätzen. In der letzten Woche waren es 9000 hier auf dem Theaterplatz. Könnten es schon über 3000 sein, aber wir überblicken den Platz nicht genau und wir bekommen auch noch keine Informationen. Die Polizei lehnt es ja ab, Zahlen zu nennen. Aber man hat schon den Eindruck, dass dieser erste Jahrestag ein Magnet ist und viele anzieht, wobei ja immer die Hälfte etwa aus dem Umkreis kommt. Also Pegida ist zwar ein Dresdner Phänomen, aber eben auch ein Phänomen dieses Umlandes rund um Dresden.
Es gab ja bei früheren Veranstaltungen deutliche Hetzparolen, beispielsweise die Aufforderung, führende Politiker der Regierung aufzuhängen. Auch Journalisten, die über Pegida berichten, werden immer wieder bedroht und verunglimpft. Wie ist die Stimmung in Dresden heute Abend?
Es hat noch keine lauten und schrillen Töne gegeben, die kommen dann möglicherweise mit der Kundgebung. Und man sieht auch, dass diese Bewegung nicht homogen ist. Also die Demonstranten bringen Schilder mit, da steht auf einem Faxendicke, auf dem anderen steht Frau Merkel, ein Lächeln allein reicht nicht, treten Sie zurück und suchen Sie sich ein anderes Volk. Oder Menschen, die sagen, wir sind keine Sklaven. Also das ist bunt gemischt und noch nicht so ganz klar, in welche Richtung das geht. Aber das ist ja sowieso das Problem von Pegida. Da wird Montag für Montag gelaufen, aber es gibt eben kein Ziel, außer den großen Frust loszuwerden. Frust über vielleicht ein verpfuschtes Leben, über verpasste Chancen, natürlich auch Fremdenhass dabei und die zunehmenden Asylbewerberzahlen, die tun ein Übriges, dass diese Menschen sich bedroht fühlen durch die Fremden, aber vielleicht auch durch die Konkurrenz. Menschen, die Arbeitsplätze suchen, die eine bezahlbare Wohnung suchen, das empfinden sie als Konkurrenz und das lehnen sie ab.
Pegida-Demonstration und Gegendemonstrationen in Dresden, Angela Tesch berichtete. Ein Jahr Pegida, was hat die rechte Protestbewegung erreicht? Uta Deko kommentiert.
Vor einem Jahr protestierten in der Dresdner Innenstadt etwa 300 Menschen. Sie hatten entschieden, man müsse auf die Straße gehen, um das Abendland vor der Islamisierung zu retten. Zunächst lächelte noch mancher bei einem Ausländeranteil von knapp 4% in Sachsen. Nicht lange. In der Weihnachtsansprache kritisierte die Kanzlerin die Hasstöne der Bewegung. Im Januar freute sich das Orga-Team von Pegida über seinen größten Zulauf. 25.000 Menschen folgten Bachmann und Co. Die hatten einen Nerv getroffen. Oder vielmehr gleich mehrere. Da waren zum einen sicher diffuse Ängste vor dem Islam, diffus deshalb, weil die Erfahrungen in Sachsen mangels islamische Mitbürger so groß wie anderswo ja nicht waren. Viel entscheidender aber waren die Enttäuschungen. Die Demokratie hatte sich für viele nicht als so einfach entpuppt, wie gedacht. Träumten viele DDR-Bürger vom Westen, empfand mancher die Realität nach der Wende eben dann doch als übergestülpt. Das Misstrauen, das gegenüber Politik und Medien bei einigen gewachsen war, Pegida gab ihm geschickt immer weiter Nahrung. Keines der sächsischen Medien hat je behauptet, Pegida, das sind alles Nazis. Aber demagogisch geschickt haben Lutz Bachmann und sein Team immer wieder behauptet, die Medien hätten mit der Nazikeule genau dieses Bild gezeichnet. Lügenpresse war als Schlachtruf geboren. Dabei hatten die Journalisten nur aufgezeigt, was von Anfang an Fakt war und ist. Wer bei Pegida mitläuft, läuft eben Seite an Seite mit Hooligans, mit Neonazis, mit Reichsbürgern, mit der identitären Bewegung. Das störte die Pegida-Anhänger genauso wenig wie das Vorstrafenregister von Lutz Bachmann. Viele solcher Widersprüche. Da tönte Katrin Oertel, bevor sie Pegida verließ, von der Bühne, es gäbe keine Meinungsfreiheit in Deutschland. Tausende Pegidianer applaudierten, obwohl sie doch im Schutze eben dieser Meinungsfreiheit bis heute den größten Unsinn und die größten Lügen verbreiten dürfen. Wir sind das Volk, meinen sie bis heute. Da half auch nicht, dass ihre Kandidatin Festerling in der Hauptstadt ihrer Bewegung bei der Oberbürgermeisterwahl nur 9% erhielt. Was hat Pegida erreicht in diesem einen Jahr? Die Stadt Dresden ist gespalten, das Image der Stadt ist ruiniert. Zu zaghaft hat sich diese den Hetzern entgegengestellt. Die Übergriffe auf Asylhelfer, auf Asyleinrichtungen häufen sich. Dass es nicht bei Drohungen gegen Politiker bleibt in diesem Klima, hat das Attentat von Köln auf traurige Weise gezeigt. Heute feiert sich Pegida. Und falls es heute zu gewaltsamen Auseinandersetzungen in der Stadt kommen sollte, weil Linke genauso wie rechte Chaoten mobilisiert haben, dann wird Pegida leider auch davon profitieren. Eines hat das Jahr Pegida gezeigt. Fakten, Argumente, sie kommen nicht an bei Menschen, die gar keinen Dialog wollen, sondern sich längst die Dinge für ihr Weltbild zurechtbiegen. Bachmann hat den Systemwechsel gefordert. Die Pegida-Gänger rufen Widerstand. Die besorgten Bürger, sie behaupten, sie verteidigen Deutschland. Nein, sie wollen ein anderes Deutschland.
Uta Deko kommentierte. In Karlsruhe ist heute der neue Generalbundesanwalt Peter Frank ins Amt eingeführt worden. Er trat die Nachfolge von Harald Range an, der vom Bundesjustizminister im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die Blogger von Netzpolitik.org entlassen worden war. Die erste Amtshandlung des neuen Generalbundesanwalts war die Aufnahme von Ermittlungen im Fall der Wahlsiegerin der Kölner OB-Wahl Henriette Reker. Die parteilose Politikerin liegt weiter auf der Intensivstation, nachdem sie am Samstag bei einer Wahlveranstaltung von einem Attentäter mit offensichtlich fremdenfeindlichem Hintergrund mit einem Messer attackiert worden war. Gigi Deppe berichtet.
Heute Mittag noch der Festakt zur feierlichen Amtseinführung. Heute Nachmittag geht's dann gleich zur Sache. Der neue Generalbundesanwalt Peter Frank zieht die Ermittlungen wegen des Anschlags auf die Kölner Politikerin Henriette Reker an sich.
Ausschlaggebend hierfür waren folgende Gründe. Nach unseren bisherigen Erkenntnissen hat der Täter sich Frau Reker bewusst als Ziel ausgesucht, weil sie als Sozialbürgermeisterin für eine Willkommenskultur stand und dies auch im Wahlkampf so kommuniziert hat. Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte der Täter ein Zeichen setzen und hat hier insoweit bewusst auch sich dagegen ausgesprochen, dass weitere Flüchtlinge ins Land kommen und diese Willkommenskultur zerstört wird. Wir wollen in unseren Ermittlungen den eventuell staatsschutzrelevanten Sachverhalt aufklären und sehen insoweit nach derzeitigem Kenntnisstand eine Zuständigkeit unserer Behörde begründet.
Die bisherige Entwicklung von Anschlägen auf zahlreiche Asylbewerberheime und auch die Demonstranten, die Politikern mit Galgen drohen, zeigten eine Zuspitzung. Die Messerattacke in Köln habe damit eine besondere Bedeutung bekommen und deswegen würde er, Frank, die Sache an sich ziehen. Aus den Anschlägen auf Asylbewerberheime allein könne man allerdings noch nicht herleiten, dass eine neue rechtsterroristische Gruppierung entstanden sei.
Wir beobachten diese Vielzahl von Vorfällen gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt sehr genau. Nach den bisherigen Erkenntnissen gibt es allerdings derzeit noch keine konkreten Hinweise, dass hinter dieser Vielzahl von Anschlägen rechtsterroristische Vereinigungen, dann wären wir dafür zuständig, stecken.
Wobei Peter Frank die neuesten Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Kölner Anschlag richtig verstanden wissen will. Im Gespräch mit der ARD-Rechtsredaktion weist er darauf hin, dass es sich bislang nur um eine Momentaufnahme handle. Nach den bisherigen Erkenntnissen sei davon auszugehen, dass dieser Fall eine besondere Bedeutung habe. Sollten die weiteren Ermittlungen das aber nicht bestätigen, sei auch denkbar, die Sache wieder an eine regionale Staatsanwaltschaft abzugeben. Damit beginnt auch Peter Franks Amtszeit mit einem Paukenschlag. Bei Harald Range, seinem Vorgänger, flog wenige Tage nach Amtsantritt der NSU auf. Frank muss nun gleich zeigen, wie er mit neuen rechtsextremen Strömungen in der Gesellschaft umgeht. Dazu kommen noch eine Menge anderer Themen. Seine Behörde ist zum Beispiel auch für alle IS-Sympathisanten zuständig, die aus Syrien zurückkehren. Außerdem ermittelt sie wegen Spionage und Völkermord. Vorrangig wird er sich aber auch um die Stimmung in seiner Behörde kümmern müssen, denn die Mitarbeiter der Bundesanwaltschaft sind immer noch aufgebracht, weil ihr früherer Chef Harald Range nach den Auseinandersetzungen mit dem Bundesjustizminister von diesem entlassen wurde. Und so erklärt sich, warum Frank sich für seine Amtszeit etwas ganz Schlichtes vorgenommen hat.
Ich will als Chef diese Behörde repräsentieren, ihr ein Gesicht geben und natürlich auch führen.
Der oberste Ankläger der Republik hat also eine volle Agenda, in der das Thema Rechtsextremismus seit heute noch an Gewicht gewonnen hat.
Gigi Deppe berichtete. Die EU-Kommission hat sich mit Hamburg und Schleswig-Holstein auf den Umbau und die Privatisierung der HSH Nordbank verständigt. Risiken im Umfang von mehr als 6 Milliarden Euro werden von den beiden Ländern übernommen. Tom Weingärtner berichtet.
Die gemeinsame Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein hat sich in der Vergangenheit mit der Finanzierung von Schiffen, Flugzeugen und Immobilien übernommen. 2011 mussten die Eigentümer 3 Milliarden Euro und Bürgschaften über 10 Milliarden Euro bereitstellen, um die HSH Nordbank über Wasser zu halten. Die EU-Kommission genehmigte die Subventionsmilliarden nur unter der Auflage, dass die Bank einen Teil ihres Vermögens veräußert und sich auf ihr Kerngeschäft konzentriert. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Thorsten Albig und der erste Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz haben jetzt mit Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager vereinbart, dass die HSH in eine Dachgesellschaft, Holding und eine operative Bank aufgeteilt wird. Die Dachgesellschaft, eine Art Schrottplatz für Kreditmüll, übernimmt 6,2 Milliarden Euro faule Kredite. Aus den Erlösen müssen zunächst die Gebühren für die Bürgschaften der beiden Länder bezahlt werden. Das operative Geschäft wird privatisiert. Die Regierung in Kiel und der Hamburger Senat müssen die Bank in einem offenen und transparenten Verfahren verkaufen. Ausländische Anbieter dürfen sich gleichberechtigt mit deutschen Investoren um die Übernahme der HSH-Geschäfte bewerben. Sollte sich kein Käufer finden, wird die Bank abgewickelt.
Tom Weingärtner berichtete. 6 Wochen vor der UN-Klimakonferenz in Paris hat heute in Bonn die letzte offizielle Vorbereitungsrunde auf Arbeitsebene begonnen. Die Unterhändler von 195 Staaten berieten über den vorliegenden Verhandlungstext, der die Grundlage für ein neues, weltweites Klimaschutzabkommen werden soll. Detlef Repen berichtet.
Mit einem Eklat begann heute Morgen die letzte Verhandlungsrunde vor dem Weltklimagipfel Ende November in Paris. Die Entwicklungsländer wollten den erst seit kurzem vorliegenden Vertragstextentwurf nicht mehr als Ausgangsbasis für ihre Arbeit nehmen. Im Namen der mehr als 100 Staaten umfassenden G77 und China formulierte die Delegationsleiterin Südafrikas ihre fundamentale Ablehnung des vorliegenden Entwurfs.
It is extremely unbalanced and lopsided.
Er ist extrem unausgewogen zulasten der Entwicklungsländer. Wir schlagen deshalb vor, den vorliegenden Text beiseite zu legen und gemeinsam im Plenum einen neuen Vertrag zu formulieren.
Live editing of the text.
Wieder von vorn anfangen. Das hätte bedeutet, dass die 5 Tage Verhandlungen in Bonn nicht ausgereicht hätten, einen abstimmungsfähigen Vertrag für Paris zu erstellen. Der Verfasser des derart kritisierten Vertragsentwurfs und Leiter der Verhandlungen in Bonn stellte frustriert fest,
"This brings us to the end of our meeting."
Das bedeutet, dass unsere Verhandlungen hier in Bonn erstmal unterbrochen sind und wir uns erst am Freitag wieder treffen. Diese Drohung hat gewirkt. Die Entwicklungsländer ließen ihre Radikalforderung fallen. Carsten Sach ist seit vielen Jahren Leiter der deutschen Verhandlungsdelegation.
Und jetzt geht es darum, dass die Vertragsparteien Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind, noch in den Text einbringen können, ohne einen 9-seitigen Text wieder zu einem 40-seitigen werden zu lassen.
Tatsächlich kritisierten fast alle Länder, auch die Europäische Union, dass dem bisherigen Vertragsentwurf Substanz fehle. Martin Kaiser von Greenpeace nennt den wichtigsten Mangel.
Deswegen ist es notwendig, dass jetzt ein langfristiges Ziel formuliert wird, dass wir raus aus dem Öl, raus aus der Kohle müssen bis 2050 und den Einstieg in eine 100%ige erneuerbare Energieversorgung.
Einfügen werden die Entwicklungsländer sicher auch Konkretes zu Hilfsgeldern, die den besonders anfälligen Ländern helfen sollen, sich an den Klimawandel anzupassen. Hier gibt es seit einiger Zeit den sogenannten Grünen Klimafonds, der ab 2020 mit jährlich 100 Milliarden Dollar bestückt sein soll. Nur im Vertragsentwurf steht bisher gar nicht, woher das Geld alljährlich fließen soll. Mit dem staatlichen Klingelbeutel kann die Staatengemeinschaft nicht immer wieder herumlaufen.
Es müssen alle Sektoren, die zur Verschmutzung der Atmosphäre beitragen, herangezogen werden. Dazu gehört der Schiffsverkehr, da gehört der Flugverkehr dazu. Da gehören gerade die Kohlekraftwerke, aber auch die Ölraffinerien dazu und der Verkehr, um das tatsächlich zu stemmen.
Dazu werden die Entwicklungsländer diese Woche in Bonn einen Vorschlag einreichen. Immerhin wird jetzt wieder konstruktiv verhandelt.
Detlef Repen berichtete. Im Zusammenhang mit den Korruptionsvorwürfen bei der Vergabe der Fußball-WM 2006 hat sich jetzt auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt eingeschaltet. Es wurden Vorermittlungen aufgenommen wegen Betrugs, Untreue oder Korruption. In den Fokus rückt immer mehr eine dubiose 6,7 Millionen Euro Zahlung des Deutschen Fußballbundes DFB an den von Sepp Blatter geführten Weltverband FIFA. Heike Borufka berichtet.
Die Frankfurter Staatsanwaltschaft prüft, ob es bei der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 einen Anfangsverdacht für Korruption gibt. Dies sagte eine Sprecherin der Behörde. Sie sprach von einem Beobachtungsvorgang. Zunächst wollen sich die Strafverfolger nach Auskunft der Sprecherin einen Überblick verschaffen. Dabei werde geprüft, ob Untreue oder Betrug im Spiel gewesen sein könnten. Wie lange diese Prüfung dauere, könne nicht gesagt werden. Sie werde aber sicherlich einige Wochen beanspruchen. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte über den Verdacht berichtet, der DFB habe möglicherweise mit Geldern aus schwarzen Kassen 4 Stimmen von asiatischen Mitgliedern der FIFA-Exekutive gekauft. Dabei seien 6,7 Millionen Euro geflossen. Der DFB, dessen Sitz in Frankfurt ist, bestreite das vehement. Der Verbleib dieses Geldes ist ungeklärt.
Heike Borowka berichtete. Angesichts des anhaltenden Zustroms von Flüchtlingen aus Syrien, die über die Türkei, Griechenland und die sogenannte Balkanroute nach Deutschland kommen, hat sich Angela Merkel mit dem türkischen Präsidenten Erdogan eingelassen. Damit in der Türkei mehr Flüchtlinge besser versorgt werden und dann vielleicht nicht weiterreisen und zugleich die Schlepper verfolgt werden, dafür bietet Deutschland im Namen Europas Geld, Visaerleichterungen und zügigere Beitrittsverhandlungen. Ralf Siener mit EU-Reaktionen auf Merkels gestrige Gespräche in Istanbul.
Merkels Türkei-Besuch stand heute im Mittelpunkt der Pressekonferenz der EU-Kommission. Man könne fast den Eindruck haben, dass die deutsche Kanzlerin gleich zwei Männer ersetzt habe, nämlich den EU-Ratspräsidenten Donald Tusk und den Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker und für die gesamte EU mit der Türkei über die Flüchtlingspolitik verhandelt habe. Mit dieser Anmerkung eines französischen EU-Korrespondenten konnte der Sprecher der Kommission nur wenig anfangen. Der Besuch der Kanzlerin füge sich völlig ein in den Gipfelbeschluss der letzten Woche. Es gehe darum, das gegenseitige Vertrauensverhältnis zwischen der EU und der Türkei zu stärken. Aus Sicht der EU-Kommission geht es darum, die seit 10 Jahren laufenden Beitrittsverhandlungen mit der Türkei wieder zu beleben. Und zwar dort, wo sie die größten Chancen haben, nämlich auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.
Das heißt, dass wir die Beitrittsperspektive jetzt nochmal beleben,
hatte Angela Merkel nach dem EU-Gipfel in der vergangenen Woche in Brüssel betont. Kein leichtes Unterfangen. In den letzten Jahren hätten diese Beitrittsverhandlungen die Beziehungen zwischen Ankara und Brüssel eher vergiftet, weil sich die Türkei unter Erdogan innenpolitisch weit von den Werten der Europäischen Union entfernt habe, kritisiert der FDP-Europaparlamentarier Alexander Graf Lambsdorff. Entsprechend ungünstig fällt der jährliche sogenannte Fortschrittsbericht der EU zur Türkei aus, in dem die Rolle Erdogans und der türkischen Justiz kritisch beleuchtet wird. So kritisch, dass die EU in der letzten Woche die Veröffentlichung ihres neuen Türkei-Berichtes verschob, offenbar um Ankaras Kooperationsbereitschaft in der Flüchtlingsfrage nicht zu beeinträchtigen. Betont gelassen zeigte sich die EU-Kommission heute bei der Frage, wie das Juncker-Team die deutsch-türkische Arbeitsgruppe für Visaerleichterungen beurteilt. Nun, es gehe darum, den Zeitplan für Visaerleichterungen einzuhalten. Ausdrücklich spricht die Kommission nicht von der Abschaffung des Visumzwangs für alle türkischen Staatsbürger bei ihren Reisen nach Europa, sondern nur von Visumerleichterungen. Gedacht ist zunächst vor allem an befristete EU-Einreiseerleichterungen für bestimmte Berufs- und Personengruppen, zum Beispiel für Geschäftsleute aus der Türkei.
Ralf Siener berichtete. Während in Brüssel und Berlin und in anderen EU-Hauptstädten über die Flüchtlingspolitik diskutiert wird, kommen immer mehr Menschen über die sogenannte Balkanroute nach Deutschland. In den vergangenen Tagen entwickelte sich Slowenien zum Nadelöhr, weil Kroatien seine Grenze geschlossen hatte. Tausende mussten bei schlechtem Wetter und niedrigen Temperaturen ausharren. Heute Abend wurden die Flüchtlinge wieder durchgelassen. Ralf Borchert berichtet.
Fast den ganzen Tag über hatten tausende Flüchtlinge in Regen und Kälte an den Grenzen ausharren müssen. Am späten Nachmittag dann entschieden slowenische und kroatische Regierung parallel, dem Druck nachzugeben und wieder Flüchtlinge einreisen zu lassen. Slowenien rückte auch von seiner Position ab, maximal 2500 Menschen pro Tag die Einreise zu erlauben. Noch heute würden 6000 Flüchtlinge in Slowenien erwartet, hieß es nun aus dem Innenministerium in Ljubljana. Die Menschen sollen möglichst schnell weiter nach Österreich gebracht werden. Ob damit wirklich wieder eine ungehinderte Durchreise für Flüchtlinge auf der Balkanroute möglich ist, bleibt unklar. Aus Griechenland wird auch in den kommenden Tagen mit mindestens 10.000 Flüchtlingen pro Tag gerechnet, die über Mazedonien und Serbien weiter nach Kroatien und Slowenien und dann nach Österreich und Deutschland reisen wollen.
Ralf Borchert berichtete. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat nach seinen Gesprächen im Iran und in Saudi-Arabien eine ernüchternde Bilanz gezogen. Es sei noch ein weiter Weg für eine Annäherung der beiden Regionalmächte, die als entscheidend für eine Beilegung der Syrien-Krise gilt. Christoph Prössel berichtet.
Eine Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, danach sieht es derzeit nicht aus. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier traf am Vormittag den saudischen König Salman und sprach danach vom großen Misstrauen, das in Saudi-Arabien nach wie vor herrsche.
Gleichwohl habe ich auch hier in diesem Gespräch den Willen Saudi-Arabiens entdeckt und glaubwürdig vermittelt bekommen, dass man an politischen Lösungen interessiert sind.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei es sehr schwer, die tiefen Gräben zwischen Teheran und Riad tatsächlich zu überbrücken, auch von der saudischen Seite aus. Außenminister Al-Joubert machte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz deutlich, wo die Vorbehalte gegenüber dem Iran liegen. Wenn es immer wieder Aggressionen gäbe, seien keine guten Beziehungen zu erlangen, sagte Al-Joubert. Er warf den Machthabern in Teheran vor, dafür verantwortlich zu sein, dass Sprengstoff nach Saudi-Arabien geschmuggelt werde. Außerdem liefere der Iran den Houthi-Rebellen im Jemen Waffen. Differenzen gibt es auch bei der Syrien-Politik. Al-Joubert sagte, eine Zukunft Syriens mit Assad sei undenkbar.
But from the very, very beginning it has to be made crystal clear that Bashar has no role in the future of Syria.
Saudi-Arabien unterstützt Rebellengruppen, die gegen Assad kämpfen, finanziell. Der Iran entsendet Soldaten in das Land, um Assad zu unterstützen. Auch beim Treffen Steinmeiers mit dem König ging es um den Konflikt im Jemen. Dort fliegen saudische Kampfflugzeuge Angriffe gegen die Houthi-Rebellen. Der jemenitische Präsident musste außer Landes nach Riad fliehen. Steinmeier setzt sich für einen Waffenstillstand ein. In Saudi-Arabien ist die Befürchtung groß, dass Terroristen über die gemeinsame Grenze ins Land kommen könnten.
Unsere Frage bezieht sich nicht nur auf die militärische Situation, sondern vor allen Dingen auf die humanitäre Situation in Jemen. Wir hatten Gespräche mit dem Präsidenten des Internationalen Roten Kreuzes erst vor wenigen Tagen in New York, der uns auf die dramatische Lage aufmerksam gemacht hat, dass 80% der Bevölkerung in Jemen nicht zugänglich ist für humanitäre Hilfsorganisationen.
Wie diese Situation geändert werden könnte, blieb offen. Und auch über Flüchtlinge sprachen Steinmeier und König Salman. Im ganzen Mittleren Osten werde mit Respekt verfolgt, was Europa und insbesondere Deutschland für die Unterbringung von Flüchtlingen aus Syrien tue. Eine konkrete Zusage, dass Saudi-Arabien mehr Flüchtlinge aufnehmen will, gab es nicht. Dem Land wird immer wieder vorgeworfen, in der Flüchtlingskrise zu wenig zu tun. Auch die Menschenrechte hat Steinmeier angesprochen.
Selbstverständlich. Wie anderswo haben wir auch hier die Menschenrechtslage erörtert mit den Gesprächspartnern.
Dabei seien auch Einzelfälle thematisiert worden, zum Beispiel der Fall des Bloggers Badawi. Weitere Details wollte Steinmeier nicht nennen.
Christoph Prössel berichtete. Heute Abend können die Zuschauer im Ersten eine Premiere erleben. Zum ersten Mal gibt es den ARD-Check. Der ARD-Vorsitzende und NDR-Intendant Lutz Marmor sowie WDR-Intendant Tom Buro beantworten dabei Fragen von Zuschauern, Zuhörern und Internetnutzern. Astrid Korall berichtet.
Ab 21 Uhr haben heute Abend rund 150 Zuschauer im Studio im Hamburger Hafen die Gelegenheit, dem ARD-Vorsitzenden und NDR-Intendanten Lutz Marmor und dem Intendanten des WDR Tom Buro ihre Fragen zu stellen, etwa zu den Angeboten im Radio, Fernsehen und Internet. Daneben will die ARD zwei Schwerpunktthemen setzen. Zum einen soll es um die Glaubwürdigkeit der Programme gehen, zum anderen um die Frage, was die Beitragszahler für ihren Beitrag von 17,50 Euro im Monat bekommen. Lutz Marmor sagte, man wolle mit der Sendung zu mehr Transparenz beitragen. Moderiert wird der 90-minütige ARD-Check von Sandra Maischberger. Außerdem sind unter anderem Schauspielerin Sabine Postel, Journalistin Anne Will und der Medienkritiker Hans Hoff mit dabei. Auch die Zuschauer zu Hause können sich an der Live-Sendung beteiligen. Auf Twitter unter dem Hashtag ARD-Check, über Facebook und per Mail.
Astrid Korall berichtete. Der ARD-Check wird auch im Radio übertragen, ab 21 Uhr hier bei NDR Info und WDR 5. Und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Bernd Musch-Borowska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.